Das Ohr am Netz, der Eco-Podcast mit Sidonie Krug und Sven Oswald.
Hallo und herzlich willkommen zum Ohr am Netz. Hi Sidonie, wie geht's dir?
Hallo Sven, hallo zusammen. Auch bei mir ist alles gut. Bei dir?
Ja, auch super. Ich bin wieder richtig fit, nachdem es mich ja so zwei Wochen im Januar langgelegt hat mit atypischer Lungenentzündung. Also wenn ihr irgendwas habt, was sich komisch anfühlt und irgendwie nicht weggeht, geht mal zum Arzt. Der hat tolle, überraschende Diagnosen für euch. Aber
ich habe es jetzt tatsächlich aber auch schon ein paar Mal gehört. Also es scheint irgendwie gerade, ich hätte jetzt fast schon gesagt, modern zu sein, aber ja.
Es ist der heiße Scheiß, ja. Wer FOMO hat, Fear of Missing Out, schnell noch anstecken, dann kann man sagen, ich war dabei. Hier, 2025 atypische Lungenentzündung, ich war dabei. Da mache ich mir ein T-Shirt.
Kein schöner Trend.
Spaß beiseite. Wir haben heute ein viel wichtigeres und aber auch ein ernstes Thema. Heute geht es um Datenschutz.
Ja, das große und wichtige Thema Datenschutz, wo ja ganz viele immer schnell dabei sind zu sagen, ja, der Datenschutz, der behindert ja die Wettbewerbsfähigkeit in Deutschland und der behindert innovative Technologien und Lösungen. Da wollen wir doch mal ein bisschen dahinter gucken und fragen, ist das wirklich so? Ist der Datenschutz wirklich ein Hindernis für Innovationen made in Europe? Viele Datenschützer, Datenschützerinnen, darunter auch die Bundesdatenschutzbeauftragte Luisa Specht-Riemenschneider sagen natürlich nein. Das ist gar nicht so. Sie hat dazu auch eine spannende Keynote letzte Woche bei unserem Neujahrsempfang gehalten und wir haben sie ja auch in dieser Folge noch im Interview. Also es gibt viele spannende Perspektiven zu diesem Thema. Die schauen wir uns gleich oder die hören wir uns besser gesagt gleich alle mal an. Aber jetzt gibt es erst nochmal die News.
Kurz und kompakt. Neues aus der digitalen Welt.
In rund drei Wochen ist ja schon die Bundestagswahl und der Eco hat im Vorfeld sich mal die Wahlprogramme mehrerer aktuell im Bundestag vertretenen Parteien angeschaut, sozusagen aus netzpolitischer Sicht bewertet, welche Themen denn da vorkommen, welche Vorhaben es für die nächste Legislaturperiode im Bereich Digitalisierung von Gesellschaft und Wirtschaft gibt. Und ja, insgesamt lässt sich sagen, es gibt viele richtige Ansätze in den Wahlprogrammen, aber so eine Gesamtstrategie für Deutschlands Digitalisierung, die liefert eigentlich bislang noch keine Partei. Eine zentrale Forderung von uns vom Eco ist ja zum Beispiel ein Digitalministerium mit zentraler Verantwortung, eigenem Budget und ressortübergreifenden Kompetenzen. Das ist etwas, das findet sich auch in vielen Wahlprogrammen. Allerdings hat keiner eigentlich so ein richtiges Konzept, wie ein solches Ministerium dann eben konkret aussehen soll. Ne? Die Bündelung digitalpolitischer Kompetenzen in einem Ministerium findet sich dort tatsächlich bei der SPD, bei der CDU und auch bei der FDP. Die CDU möchte da eher so einen ganzheitlichen Ansatz verfolgen, der eben auch Digitalpolitik umfasst. Bei der FDP und bei der SPD liegt der Fokus dagegen verstärkt auf der Zentralisierung der Zuständigkeiten für Verwaltungsdigitalisierung. Also da sieht man, die Parteien haben einfach so unterschiedliche Aspekte, die sie bei diesem Thema betonen. Wie sieht es beim Thema Cybersicherheit aus? Während sich hier zwar alle Parteien bis auf das BSW für die Stärkung des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik als zentrale Stelle für Cybersicherheit aussprechen, plant die CDU-CSU zusätzlich auch noch eine stärkere Kooperation zwischen Bund und Ländern, um mehr Kohärenz in der Cybersicherheitsregulierung zu schaffen. Die CDU plant jedoch gleichzeitig auch die Wiedereinführung der Vorratsdatenspeicherung. Das ist etwas, was wir beim Eco ja sehr kritisch sehen und auch ablehnen. Die FDP, Linke und die Grünen positionieren sich hier tatsächlich auch ausdrücklich gegen die Vorratsdatenspeicherung und Chatkontrollen. Das könnte also ein Thema sein, was dann bei ja gegebenenfalls Koalitionsverhandlungen doch dann auch nochmal relevant werden könnte. Beim Umgang mit Daten und KI zeigen sich deutliche Unterschiede zwischen den Parteien. FDP und CDU setzen sich hier für eine innovationsfreundliche Umsetzung des AI-Acts ein und wollen den Zugang zu Daten, insbesondere für das Training von KI, verbessern. Die Grünen streben eine möglichst unbürokratische Umsetzung des AI-Acts an, prüfen jedoch gleichzeitig eine Verschärfung des Urheberrechts im Bereich der KI-Trainingsdaten. Und das BSW plant ein Verbot von Verhaltensdaten, was aus Sicht vom Eco mögliche Konflikte mit dem EU-Recht mit sich bringen könnte. Die Linke setzt mit einem Open-Data-Gesetz auf mehr Transparenz, während die SPD die Notwendigkeit eines rechtssicheren Umgangs mit Daten betont und einen fairen Zugang sicherstellen will. Ja, also ihr seht, es gibt viel zu diskutieren in diesem Bereich. Wer das jetzt alles nochmal nachlesen möchte, dem verlinken wir natürlich auch unsere Analyse hier in den Shownotes. Und wer sich das Ganze vielleicht auch nochmal live anhören möchte, dem sei ganz herzlich unser netzpolitischer Parteiencheck nächste Woche am 11. Februar hier in Berlin ans Herz gelegt. Dort diskutieren wir nämlich mit zum einen einigen Parteivorsitzenden wie Saskia Esken, Franziska Brandner und Christian Lindner nochmal einige der Themen, die ich hier schon genannt habe. Und wir machen auch quasi wie so ein TV-Duell, nur halt live auf der Bühne.
60 Sekunden.
Genau, da grillt
für jeden Kandidaten
der Sven in 5 Fragerunden nochmal Kandidaten aus allen Parteien zu ganz konkreten digitalpolitischen Fragen.
Ja, und immer denke ich, ja, jetzt kannst du da mal richtig reingrätschen, aber hey, das sind professionelle Politikerinnen und Politiker, die wissen schon ganz genau, wie lange eine Minute ist und die wenigsten überziehen auch wirklich dabei. Samstag war es soweit, der jährliche Change Your Password Day erinnert daran, dass Passwörter regelmäßig aktualisiert werden sollten. Na, und vielleicht auch einen Passwortmanager zu benutzen für besonders sichere Passwörter. Warum ist das wichtig? Der aktuelle IBM-Bericht Cost of Data Breach 2024 zeigt, dass Datenpannen Unternehmen im Schnitt 4,9 Millionen US-Dollar kosten. Und ein großer Teil dieser Vorfälle geht auf gestohlene oder kompromittierte Passwörter zurück. Ein gehacktes Passwort kann schwerwiegende Folgen haben, besonders wenn Angreifer Zugriff auf Smartphones und damit auf Finanzkonten, E-Mails, Unternehmensdaten oder Cloud-Speicher erhalten. Mit der elektronischen Patientenakte EPA sind sogar hochsensible Gesundheitsdaten gefährdet. Deshalb nutzt starke Passwörter, am besten ruhig mit einem Passwortmanager, und aktiviert die Zwei-Faktor-Authentifizierung, um den Schutz der eigenen Konten zu erhöhen. Mehr Tipps zum Thema Passwortsicherheit von unseren Eco-Sicherheitsexperten findet ihr natürlich auch in den Shownotes.
Ja, und zum Schluss nochmal eine etwas besorgniserregende News. Viele SchülerInnen erkennen tatsächlich Fake News nicht. Das ist ein Ergebnis, was jetzt nochmal eine Auswertung aus der PISA-Studie der Technischen Uni München ergeben hat. Darin wurden 15-jährige Schüler und Schülerinnen gefragt, wie gut sie sich selbst dabei einschätzen, digitale Informationen zu finden und zu bewerten. Und das Ergebnis ist doch einigermaßen ernüchternd. Und das Forschungsteam der TU sieht hier großen Nachholbedarf in Sachen Medienkompetenz. Nämlich nur rund 30% der Jugendlichen prüfen überhaupt die Informationen, bevor sie im Netz weiterverbreiten, und nur etwa 2/3 vergleichen verschiedene Quellen. Insgesamt fühlt sich weniger als die Hälfte der Befragten in der Lage, Inhalte aus dem Internet richtig einzuordnen. Das ist natürlich riskant, deshalb steht der diesjährige Safer Internet Month im Februar auch unter dem Motto keine Likes für Lügen. Mit dabei ist natürlich auch die Eco-Beschwerdestelle. Sie bietet 2 Webinare an, in denen es darum geht, gefälschte Inhalte wie Fake News und Deepfakes rechtlich einzuordnen, damit Eltern und pädagogische Fachkräfte betroffene Jugendliche möglichst gut im Umgang mit Falschinhalten unterstützen können. Die News dazu inklusive Anmeldelinks bzw. die Termine zu diesen beiden Events findet ihr natürlich auch in den Shownotes.
Manometer, die Folge ist noch gar nicht lang und schon gibt's unfassbar viel in den Shownotes zum Nachlesen. Also guckt da unbedingt mal rein, wenn ihr den reinen Audiokanal mal verlassen wollt. Wir kommen zum Thema der heutigen Folge, Datenschutz. Der Datenschutz in der EU wird ja seit knapp 6 Jahren entscheidend durch die sogenannte Datenschutzgrundverordnung oder DSGVO geprägt. Die trat 2018 in Kraft, um die Verarbeitung personenbezogener Daten EU-weit zu vereinheitlichen, damit auch ein bisschen zu vereinfachen und den freien Datenverkehr auf dem europäischen Binnenmarkt sicherzustellen. Die Entstehung der DSGVO, die wird ja oft als Erfolgsgeschichte gefeiert und erzählt, weil das Regelwerk mittlerweile als Vorbild für viele Datenschutzvorschriften in vielen anderen Ländern gilt.
Ja, mit neuen innovativen Technologien wie KI und deren Förderung sowie Entwicklung in anderen Ländern, Stichwort Stargate-Projekt in den USA, das nur am Rande, wird das europäische Ideal des Datenschutzes und seine Bedeutung für die digitale Transformation und den Wettbewerb allerdings auch zunehmend diskutiert. Mhm. Ja, und unsere erste Gesprächspartnerin spricht sich hier für eine werteorientierte digitale Transformation aus. Das fand ich ganz spannend, auch so als Vision. Und diese braucht natürlich den Datenschutz. Und wie das aussehen kann, das hat sie mir im Interview erzählt.
Im Gespräch.
Professor Dr. Luisa Specht-Riemenschneider ist seit September 2024 die neue Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit. Zuvor war sie Lehrstuhlinhaberin für bürgerliches Recht, Recht der Datenwirtschaft, des Datenschutzes, der Digitalisierung und der künstlichen Intelligenz an der Universität Bonn. Heute ist sie hier bei uns im Podcast zu Gast, um über ihre Prioritäten und die aktuellen Herausforderungen im Bereich des Datenschutzes zu sprechen. Herzlich willkommen, Frau Specht-Riemenschneider.
Ganz herzlichen Dank für die Einladung. Hallo.
Ja, Sie haben vergangene Woche ja in Ihrer Keynote bei unserem Eco-Neujahrsempfang gesagt, es sei Ihnen ein Anliegen, immer mal wieder zu betonen, dass Ihrer Überzeugung nach der Datenschutz hier in Deutschland oder hier in Europa ein Standortvorteil und eben kein Nachteil, wie viele ja sagen, sei. Mögen Sie das mal kurz erläutern?
Auf jeden Fall. Das ist mir tatsächlich ein Herzensanliegen, darauf immer wieder zu sprechen zu kommen. Allerdings in einer etwas anderen Konnotation, als Sie das gerade getan haben. Ich sage immer wieder, und ich meine das auch sehr ernst, Datenschutz kann ein Standortvorteil für Deutschland, für Europa werden. Ich glaube, dass dazu noch ein bisschen was geleistet werden muss. Im Wesentlichen bedeutet es, dass Datenschutz so erklärt werden muss, dass er konkrete Lösungen anbietet, wo dann am Ende tatsächlich gewusst wird, wie man sie auch umsetzen kann. Und ich bin in mein Amt gewählt worden mit dem Versprechen, alles dafür zu tun, dass Datenschutz wieder in einer positiven Art und Weise wahrgenommen wird. Ich sage immer, ich weiß nicht, wann das passiert ist, dass dieses Schutzinstrument zugunsten eines so großartigen Grundrechts wie dem informationellen Selbstbestimmungsrecht in der öffentlichen Wahrnehmung gekippt ist. Aber ja, wenn man sich jetzt die Wahlprogramme anguckt oder auch die öffentliche Berichterstattung, dann kann man das, glaube ich, nicht verleugnen, dass das Datenschutzrecht ein Imageproblem hat. Und ich glaube, wenn wir tatsächlich in diesen Beratungsansatz stärker kommen, stärker erklären, warum das eigentlich wichtig ist und wie man Datenschutzrecht aber auch umsetzen kann, dann kann Datenschutz auch viel stärker implementiert werden. Und wenn Datenschutz implementiert wird, dann ist es ein Vertrauensfaktor. Datenschutz, IT-Sicherheit bringt Vertrauen mit sich und wir kennen Studien, die dann eben auch zeigen, bei gleicher Usability werden die Dienste bevorzugt, die eben Datenschutzrecht und IT-Sicherheitsrecht gewährleisten. Deshalb sage ich immer, wenn wir in das Stadium kommen, dass tatsächlich Dienste angeboten werden, die eine Nutzerfreundlichkeit haben und Datenschutz und IT-Sicherheit mit sich bringen, dann haben diese Dienste einen Standortvorteil auf dem Markt und das würde ich mir eigentlich wünschen. Ich sage immer, es ist im Prinzip eine dritte Ausprägung von Wirtschaftsordnung, die man damit bekommen könnte, im Gegensatz zu der Wirtschaftsordnung aus China, die auf Überwachung setzt, aber auch aus den USA, die mehr auf Kommerzialisierung setzt, könnten wir tatsächlich eine sozusagen soziale digitale Marktwirtschaft haben, eine aufrichtige Digitalisierung, die die Grundrechte eben nicht mit Füßen tritt, sondern mitnimmt. Und dazu können wir, glaube ich, auch einen Teil dazu beisteuern, indem wir eben sagen, wie Datenschutzrecht umgesetzt werden kann.
Jetzt haben Sie schon betont, dass Sie sich auch in so einer beratenden Funktion sehen. Welche Themen gehen Sie denn jetzt noch so in erster Priorität in Ihrer ja noch recht neuen Funktion an?
Ja, tatsächlich haben wir einen Beratungsauftrag im Gesetz. Wir beraten vor allem den Gesetzgeber, wenn es darum geht, neue Rechtsakte zu implementieren. Wir haben ansonsten natürlich eine Aufsichtsfunktion, aber ich sage mal, Kernaufgabe von Datenschutzaufsichtsbehörden ist es, dass Datenschutzrecht eingehalten wird, dafür zu sorgen. Und das kann ich eben tun auf zwei Arten und Weisen. Ich kann nachträglich beaufsichtigen und ich kann im Voraus beraten. Und je mehr ich im Voraus berate, desto weniger läuft am Ende schief. Ja, deswegen ist das aus meiner Perspektive eine Kernaufgabe der Datenschutzaufsichtsbehörden. Also das als sozusagen als strategisches Ziel, mehr Beratung, frühzeitigere Beratung. Ich will rauskommen aus einer Situation, wo man sozusagen auf Bedürfnisse reagiert, hin zu einer Situation, in der wir ins Agieren kommen und also frühzeitig hinsetzen und mit strategischen Foresight-Prozessen tatsächlich rausfinden, wo kann denn das nächste Problem liegen, auf das wir uns vorbereiten müssen. Und in der inhaltlichen Arbeit habe ich mal am Anfang gesagt, ich habe eigentlich drei große Schwerpunktbereiche, von denen ich meine, dass sie in Zukunft besonders relevant werden. Das ist KI, Gesundheit und Sicherheit. Das heißt nicht, dass andere Bereiche nicht relevant sind, ganz im Gegenteil, aber es sind natürlich schon drei Bereiche, wo uns besondere Herausforderungen auch begegnen. Ich glaube, das zeigt auch der Blick auf die sicherheitspolitische Debatte momentan. Aber ich will mal ein Projekt rausgreifen, wo ich mir im Bereich AI vorgenommen habe, tatsächlich was zu tun. Das ist, einmal haben wir ein KI-Referat eingerichtet, das jetzt schon auch strategisch im Haus natürlich durch die Bank berät. Und wir wollen aber ganz gerne auch innerhalb von 6 bis 10 Monaten hier ein KI-Reallabor einrichten. Wir sind gerade in der Konzeptionsphase, gucken uns an, was gibt's anderswo, wen müssen wir da mit an Bord holen, um dann tatsächlich so im Rahmen einer Sandbox eben zu gucken, was gibt es eigentlich für AI-Anwendungen mit Fokus auf AI-Anwendungen in Behörden, weil das meine originäre Zuständigkeit ist. Was gibt es da? Schauen uns dann an, was bieten die für Funktionalitäten? Dann schauen wir uns an, wie ist das datenschutzrechtlich zu bewerten? Wir haben schon jetzt ein Techniklabor, wo wir dann auch die technische Expertise haben, dass sich sowas angeguckt werden kann. Und dann kann man eben in dem iterativen Prozess am Ende sagen, folgende Dinge müsst ihr noch berücksichtigen, damit ihr datenschutzkonform betrieben werden könnt. Oder ihr habt das alles schon so gut gemacht, dass die Datenschutzkonformität eben besteht. Das ist nicht so, dass wir am Ende dann eine Freizeichnung dafür geben können oder einen Gütesiegel draufsetzen. Aber man kann eben im Rahmen dieses Reallabors sehr viel mehr in den Dialog gehen, als man das ohne ein solches Instrument dazu in der Lage ist.
Jetzt haben Sie schon den Schwerpunkt KI genannt. Das ist ja auch ein Bereich, in dem in den nächsten Jahren oder auch in nächster Zukunft, denke ich, noch einiges an Regulierung zu erwarten ist. Angefangen jetzt vom AI-Act, der ja auch noch in der Umsetzung ist, in nationales Recht jetzt gerade. Sie legen ja großen Wert auf die frühzeitige Einbindung des Datenschutzes in Gesetzgebungsprozesse. Wie kann das funktionieren? Wie kann diese Integration optimiert werden?
Ja, ich kann immer nur sagen, ich kann natürlich niemanden dazu zwingen, mit mir zu sprechen. Ich kann aber versuchen, so früh wie möglich Gesprächsangebote zu machen und auch schlicht mit Positionen an die Öffentlichkeit am Ende zu gehen. Also im Rahmen von AI haben wir das beispielsweise gemacht, indem ich sehr früh darauf hingewiesen habe, wir müssen gucken, dass wir hier eine behördliche Zusammenarbeit hinkriegen. Wir haben jetzt die Bundesnetzagentur, die gegebenenfalls zuständig ist als Marktaufsichtsbehörde. Wir haben aber auch weiterhin die Datenschutzaufsichtsbehörden, die zuständig sind für Datenverarbeitungen in AI-Umgebungen. Und da müssen wir uns überlegen, wie kann dann Zusammenarbeitsmechanismus am Ende aussehen. Und wenn wir sozusagen frühzeitig die Positionen bekannt geben, in Anführungsstrichen, dann ist das schon so, dass die auch wahrgenommen werden im Gesetzgebungsprozess und dass dann auch die Leute angeregt werden, auf uns zuzukommen, wenn es denn am Ende in den Gesetzgebungsprozess geht. Also klare Antwort darauf, ich kann zwar nicht zwingen, mit mir zu sprechen, ich kann aber laut sprechen, sodass mich möglichst viele Menschen hören und daran denken, an meine Worte, wenn es am Ende tatsächlich in einen konkreten Gesetzgebungsprozess geht. Dabei ist einfach wichtig, dass man die Position frühzeitig sehr klar und begründet herausarbeitet und das machen wir.
Ja, jetzt haben Sie ja schon gesagt, Sie sind vor allem für den Datenschutz in Behörden zuständig. Wenn wir jetzt mal auf den Einsatz von KI in Behörden, in der Verwaltung schauen, welche Maßnahmen sollten denn hier konkret ergriffen werden, um eben sicherzustellen, dass der Einsatz von KI-Systemen hier transparent und datenschutzkonform erfolgt?
Ich sage immer, es gibt ganz, ganz viele Baustellen, wenn wir über AI und Datenschutzrecht sprechen. Aber wenn ich mal das sozusagen auf das Wesentliche herunterbreche, dann sind das immer Fragen, die sich stellen zum Umgang mit Trainingsdaten. Also ist die AI am Ende mit Trainingsdaten trainiert worden, die rechtmäßig verarbeitet wurden? Eine große Frage. Folgefrage, die sich anknüpft, was ist eigentlich mit den künstlichen Intelligenzen, die nicht mit rechtmäßigen Daten, also nicht unter rechtmäßiger Datenverarbeitung trainiert wurden. Das ist die sogenannte Fruit of the Poisonous Tree Doktrin. Dazu gibt es noch keine Einigkeit im Europäischen Datenschutzausschuss. Wird weiter diskutiert. Was machen wir eigentlich mit dem Output-Daten sozusagen? Das ist eine Frage, die noch viel zu wenig diskutiert wird. Also darf ich den Output eigentlich für alles verwenden, was ich will? Und dann haben wir natürlich Fragen, die man jetzt aus diesen drei Kernproblembereichen, sage ich mal, dazukommt. Das sind Fragen der Transparenz, der Frage von, wie erfülle ich eigentlich Betroffenenrechte? Also es ist ein ganz bunter Blumenstrauß an Fragen, die sich tatsächlich da stellen und die ich als KI-Anwender aber auf dem Schirm haben muss. Insofern gibt es sozusagen kein Patentrezept, was ich Ihnen jetzt hier an die Hand geben kann, aber wir versuchen gerade in der Behörde auch, also wir haben erstmal eine Stellungnahme des Europäischen Datenschutzausschusses zu Datenverarbeitung in KIs und wir versuchen gerade in der Behörde da einen Mechanismus zu finden, wie wir eine Anwendungshilfe auch für öffentliche Behörden da frühzeitig zur Verfügung stellen können, die das so ein bisschen besser clustert, eine klarere Anwendungshilfe sozusagen am Ende ist für diejenigen, die KI einsetzen. Es sind auf jeden Fall sehr differenzierte Fragestellungen und wir versuchen durch die Beratungspraxis mit den Anwendungshilfen möglichst viel Rechtsklarheit da auch in den Markt zu bringen.
Nun sind ja mit dem Aufkommen neuer Technologien wie Gesichtserkennung oder Big-Data-Analysen, die gerade ja auch dann im Kontext mit KI-Anwendungen relevant werden, stellt sich ja die Frage, wie plant Ihre Behörde hier den Datenschutz in diesen Bereichen zu gewährleisten, ohne dass eben diese technologischen Innovationen auch behindert werden?
Also wenn wir jetzt konkret, Sie legen ja den Finger in die Wunde, es geht ja im Prinzip um den Konflikt zwischen Sicherheit und Datenschutzrecht, der auch allenorts aufgemacht wird. Und dazu muss ich erstmal sagen, also Datenverarbeitung für Sicherheitsbehörden findet sich schon an ganz vielen Stellen im Gesetz. Wir haben ganz viele Befugnisse in der StPO, die auch schon genutzt werden. Wenn es jetzt darum geht, neue Befugnisse aufzumachen, sind aus meiner Perspektive zwei Sachen relevant. A, der konkrete Ort der Datenspeicherung, also sollen die jetzt alle irgendwo zusammengeführt werden? Und wenn ja, wo? Welche Sicherheitsmechanismen werden ergriffen? B, für welche Straftaten sollen denn am Ende diese Daten auch genutzt werden können? Wir haben 28 Bundesverfassungsgerichtsurteile, die sich damit auseinandersetzen und sehr klare Vorgaben machen, was darf und was darf eigentlich nicht. Ich nehme die öffentliche Kommunikation ab und zu so wahr, als würden wir als BFDI oder auch die Landesdatenschutzaufsichtsbehörden sich irgendwas ausdenken an Anforderungen, weil sie da gerade Spaß dran haben. Das ist mitnichten so, ja. Wir versuchen in diesem Bereich tatsächlich Bundesverfassungsgerichtsrechtsprechung in den Gesetzgebungsprozess einzubringen. Denn es hilft ja niemandem, auch nicht den Sicherheitsbehörden, wenn wir am Ende ein Gesetz kriegen, was in 2 Jahren wieder in Karlsruhe kassiert wird. Das macht aus meiner Perspektive keinen Sinn. Das waren jetzt 2 sehr rechtliche Themen, die große Problembereiche im Datenschutzrecht sind. Ich sage Ihnen noch einen Bereich, der in dieser Diskussion aus meiner Perspektive zu wenig gesehen wird. Es wird immer auf den Datenschutz geschaut als Innovationsverhinderer, als derjenige Faktor, der eigentlich den technischen Fortschritt ja anheimstellt, um den Schutz persönlicher Daten zu gewährleisten. Und dann heißt es immer in der Öffentlichkeit, naja, also der Schutz des Einzelnen, der muss jetzt mal zurücktreten vor dem gesamtgesellschaftlichen Interesse an Sicherheit. Und da sage ich immer nur, es ist immer eine Abwägungsfrage, die das Datenschutzrecht trifft. Ja, es wird immer zwischen Rechten und Rechtsgütern abgewogen und die Abwägung zwischen Sicherheit und informationeller Selbstbestimmung ist etwas, was der DSGVO immanent ist. Aber was wir nicht vergessen dürfen ist, dass wir nicht einfach nur abwägen zwischen, ich schütze jetzt mal den Einzelnen in Bezug auf 3 Einzeldaten und das wäge ich ab mit dem gesamtgesellschaftlichen Sicherheitsinteresse, sondern letztlich müssen wir abwägen, das gesamtgesellschaftliche Interesse daran, in Freiheit leben zu können, gegen das gesamtgesellschaftliche Sicherheitsinteresse. Und ich sage Ihnen jetzt mal, warum sozusagen Datenschutz eine freiheitssichernde Funktion hat, wenn ich das so provokativ auch sagen darf.
Absolut.
Wenn wir mit jedem Schritt, den wir mehr in Richtung Überwachung gehen, ob das beabsichtigt ist oder nicht, gehen wir in Richtung der Möglichkeit von Verhaltenskontrollen. Und es ist in den Verhaltenswissenschaften eindeutig bewiesen, dass dann, wenn ich mich überwacht fühle, ich mein Verhalten anpasse. Und es ist einfach etwas, was für Demokratie und für Freiheit an sich nicht förderlich ist. Und diese Langzeitperspektive, und das möchte ich eigentlich anprangern, ist das, was in der öffentlichen Diskussion aus meiner Perspektive zu wenig mitgedacht wird. Es ist zu einfach zu sagen, wir wägen ab zwischen, wir schützen 3 Einzeldaten gegen das gesamtgesellschaftliche Sicherheitsinteresse. Nein, wir wägen ab, das gesamtgesellschaftliche Interesse daran, in einer Rechtsordnung leben zu können, wo ich machen kann, sozusagen, was ich möchte, ohne dass ich aber dabei Grundrechte anderer beeinträchtige. Also dieses nicht überwacht werden, auch nicht gefühlt überwacht werden, gegen, ich habe natürlich auch ein Interesse daran, in Sicherheit zu leben. Und das ist ganz, ganz schwierig, da ein Gleichgewicht hinzukriegen, was am Ende dann allen Aspekten gerecht wird. So, und jetzt habe ich keine Antwort gegeben auf Ihre Frage, werden Sie jetzt sagen, warum und wie wir das hinkriegen wollen, dass Technik oder das Datenschutz nicht die Innovation hemmt, wenn Sie mir das auch noch erlauben, einen Satz dazu zu sagen.
Sehr gerne.
Das ist aus meiner Perspektive nur dann möglich, wenn wir in technischen Entwicklungen Datenschutz von vornherein mit denken. Und da sage ich ganz klar, da stehen wir beratend zur Seite. Das versuchen wir auch gerade in den KI-Reallaboren. Dann muss das nicht so sein, dass am Ende sozusagen Technik gegen Datenschutz gedacht wird. Überhaupt nicht, sondern es gibt genug Möglichkeiten, technisch Datenschutz umzusetzen, was nicht mehr kostet, was nicht mehr Aufwand macht, sondern was einfach nur eine Voreinstellung ist, für die man sich bewusst entscheiden muss.
Jetzt haben wir ja schon viel über KI gesprochen, weil das natürlich gerade auch so die Technologie ist, die alle irgendwie beschäftigt. In welchen Technologiefeldern sehen Sie denn vielleicht noch aktuell spannende Herausforderungen für den Datenschutz?
Also ich glaube, insgesamt in der technischen Entwicklung kann man das gar nicht ranken, wo Datenschutz jetzt besonders spannend ist und wo er weniger spannend ist, sondern wir müssen eigentlich in der technischen Entwicklung insgesamt immer schauen, wie kann da der Datenschutz noch mitgedacht werden. Also ein spannendes Anwendungsfeld ist sicherlich gerade irgendwie technische Infrastrukturen im Forschungsdatenbereich. Also wie kriegen wir das hin, das Interesse an Forschungsdatennutzung und an Forschungsdatenschutz gleichermaßen gewährleistet wird. Da gibt es ein ganz interessantes Instrument der Daten. Treuhand, also sichere Verarbeitungsumgebung, wo die Daten nicht rauskommen, wo anonymisiert, pseudonymisierte Verarbeitung für gewisse Forschergruppen eben ermöglicht wird und das Ganze auch datenschutzkonform ist. Dann haben wir den Bereich Smart Cars, Smart Cities. Das sind ja leuchtende Begriffe für ganz viele technische Funktionalitäten, bei denen wir tatsächlich den Datenschutz einfach immer mitdenken müssen, aber in vielerlei Hinsicht auch mitdenken können, wenn das gewollt wird.
Ja, vorletzte Frage. Nun reden wir ja nicht nur über Deutschland, sondern in einer global vernetzten Welt ist ja auch die Datenschutzfrage einfach eine internationale. Wie gestalten Sie denn hier die Zusammenarbeit mit anderen Datenschutzbehörden, um hier auch einheitliche Schutzstandards zu fördern, grenzüberschreitenden Datenschutzverletzungen vorzubeugen? Ja, und effektiv zu bekämpfen natürlich am Ende auch.
Ich komme gerade aus einem Bilateral Meeting mit einer anderen Datenschutzaufsichtsbehörde. Okay. Das ist so der eine Gesprächskanal natürlich, bilateral auszuschreiben. Wir haben aber vor allem den Europäischen Datenschutzausschuss, wo einmal im Monat sich alle Aufsichtsbehörden zusammenfinden und über das Datenschutzrecht in seiner ganzen Breite sprechen. Dann gibt es dazu diverse Subgroups, wo dann auf Fachebene die Dinge, die wir am Ende im Plenum diskutieren, vorbereitet ausdiskutiert werden. Das sind sicherlich zwei ganz, ganz wesentliche Instrumente. Dann gibt es noch ganz viele sozusagen internationale Vereinigungen, wo wir auch als BFDI mit dabei sind. Ich würde aber gerne Ihre Frage noch erweitern
auf Klar, gerne.
Die für mich momentan ganz entscheidende Frage, wie findet denn der Austausch zwischen dem Datenschutzrecht und anderen Disziplinen statt? Und da kann ich Ihnen sagen, dass ich dort noch großes Verbesserungspotenzial sehe. Also es geht insbesondere um die Frage, wie ist eigentlich die DSGVO abgestimmt mit anderen Digitalrechtsakten? Denn dort erlebe ich eine ganz große Rechtsunsicherheit im Markt. Wir haben verschiedene Aufsichtsbehörden, die zuständig sind für die Auslegung der unterschiedlichen Digitalrechtsakte oder zuständig werden. Das unterscheidet sich auch von Mitgliedstaat zu Mitgliedstaat. Und die Kommission hat ja sich auf die Fahnen geschrieben, auch ein Deconflicting der verschiedenen Rechtsakte vorzunehmen oder sich auf die Fahnen geschrieben, ist vielleicht zu viel gesagt, aber es ist jedenfalls ein Punkt, der sowohl der Kommission bewusst ist, als auch im Parlament bekannt ist, dass man wirklich schauen muss, wie kriegt man diese Rechtsakte am Ende zusammen. Ich mache ein Beispiel, wenn ich meine Verpflichtungen aus dem Data Act zur Datenverfügbarkeit erfülle, verletze ich eigentlich dann die DSGVO und umgekehrt oder nicht. Mhm. Das sind Fragen, mit denen man sich auseinandersetzen muss. Im DSA gibt es auch Spannungsfelder und da würde ich mir tatsächlich auch einen Austausch zwischen den einzelnen Aufsichtsbehörden auch auf europäischer Ebene wünschen.
Okay, dann sind wir fast schon am Schluss. Zum Schluss noch mal so einen kleinen Ausblick vielleicht in die Zukunft des ja eigentlich größten und wichtigsten Regelwerks, was wir ja im Datenschutz haben in Europa, die Datenschutzgrundverordnung. Es ist jetzt fast 6 Jahre in der Anwendung. Welche Aspekte sehen Sie denn da als besonders erfolgreich an und in welchen Bereichen besteht Ihrer Meinung nach noch Anpassungsbedarf, um eben auch so aktuellen und künftigen Herausforderungen gerecht zu werden?
Also im Grundsatz muss man sagen, die DSGVO ist ja technikneutral formuliert. Das heißt, ich sehe jetzt nicht, dass wir, nur weil wir neue technische Entwicklungen haben, tatsächlich die gesamte DSGVO aufmachen müssen, sondern ganz im Gegenteil, es sind schon viele Bereiche der DSGVO, die dem Betroffenen auch einfach geholfen haben, die das Bewusstsein für Datenschutz in der Öffentlichkeit tatsächlich vergrößert haben. Ja, ich sage aber nicht, dass alles toll gelaufen ist im Datenschutzrecht, sondern ich glaube schon, dass man so ehrlich sein muss und auch Farbe bekennen muss, wo sind eigentlich die Schwachstellen? Und wenn in der Öffentlichkeit Datenschutz im Wesentlichen verbunden wird mit ellenlangen Datenschutzerklärungen und mit Cookie-Bannern und ja Einwilligungszwängen in Anführungsstrichen, weil ich doch so gerne einen Dienst nutzen möchte, um mit meinen Freunden in Verbindung zu bleiben, dann ist das was wir ernst nehmen müssen und was wir uns angucken müssen. Ich glaube, dass der ganz wesentliche Punkt wirklich ist, dass man die Rechtsakte untereinander besser abstimmt. Das halte ich für ganz, ganz wichtig. Ich würde die DSGVO auch nicht aufmachen. Ich würde aber schon schauen, dass ich sozusagen in der Anwendung der DSGVO noch eine größere Konsistenz hinbekomme und dass ich mir vor allem ansehe, ist denn jetzt hier die Informationsübermittlung tatsächlich die von den Machern der DSGVO intendiert war, um den Betroffenen zu helfen? Oder wird das hier vielleicht anders verstanden, als es am Ende vom Gesetzgeber intendiert war?
Ganz herzlichen Dank, Frau Specht-Riemenschneider, für diesen Einblick in Ihre Agenda als Bundesdatenschutzbeauftragte. Ich fand ja besonders spannend Ihre, ich glaube, Vision, kann man ja fast schon sagen, einer sozialen Digitalisierung, ne, die eben sozusagen so als dritte Wirtschaftsordnung, haben Sie es ja genannt, neben China, wo ja die Überwachung regiert, USA, wo es vor allem um Kommerzialisierung geht, dass wir eigentlich die Chance haben, mit einem guten Datenschutz hier so eine dritte Wirtschaftsordnung aufzumachen. Das fand ich einen sehr, sehr spannenden Gedanken und damit verbunden natürlich auch Ihren Appell, dass Datenschutz eben von vornherein mitgedacht werden muss, ne, wenn man die Stärken des Datenschutzes sozusagen auch ausspielen will und ihn eben nicht zu einem Nachteil für alle Beteiligten machen will.
Also eine soziale, digitale Marktwirtschaft wäre tatsächlich mein großer Wunsch, ja.
Ja, ich denke, dafür ist ja der Austausch zwischen der Bundesregierung, ihrer Behörde und Wirtschaft und Zivilgesellschaft auf jeden Fall ganz wichtige Basis und ich hoffe, damit haben wir ein bisschen beigetragen mit diesem kleinen Interview. Danke Ihnen für Ihre Zeit.
Ich danke Ihnen. Tschüss.
Tschüss. Mit dem Schutz der persönlichen Daten von uns allen im Netz durch die DSGVO soll das Vertrauen der EU-Bürgerinnen und Bürger in digitale Dienste und Anwendungen gestärkt werden. Im Alltag begegnet uns der Datenschutz häufig eigentlich so als Cookie-Banner. Eine aktuelle Umfrage von ECO und dem Meinungsforschungsinstitut CIVE zeigt, dass die meisten Deutschen 52,4% Datenschutzerklärungen im Netz als zu kompliziert empfinden. 64,5% der Befragten geben an, Datenschutzrichtlinien selten oder nie zu lesen. 37,5% der Teilnehmer akzeptieren regelmäßig alle Cookies. Und ja, ich fürchte, da muss ich mich dazu zählen, weil wenn ich schnell mal was nachlesen will, habe ich keine Lust, mich da durchzuklicken. 21,8% sehen keinen persönlichen Mehrwert im Datenschutz. Also soweit würde ich bei weitem dann doch eher nicht gehen, Sidonie, oder?
Nee, also diesen letzten Punkt würde ich jetzt auch nicht unbedingt bejahen, aber bei den anderen fühle ich mich auch durchaus ertappt, obwohl natürlich klar ist und wahrscheinlich nicht nur mir, dass ein solch sorgloser Umgang mit den eigenen Daten natürlich auch gefährlich sein kann. Ne? Mögliche Folgen sind die unerwartete Weitergabe und vielleicht auch die missbräuchliche Verwendung persönlicher Daten, der Verlust von Rechtsansprüchen und auch tatsächlich, wenn es am schlimmsten kommt, mögliche Kosten, ne, denen man unwissentlich zustimmen könnte. Ja, wer sich jetzt auch ertappt fühlt, dem verlinken wir die Umfrage nochmal inklusive einigen Tipps für einen verantwortungsbewussteren Umgang mit Datenschutzrichtlinien in den Shownotes.
Doch nicht nur die Privatperson, sondern auch für Unternehmen ist der Schutz persönlicher Daten eine zentrale Verantwortung. Wie Digitalunternehmen mit dem Thema Datenschutz umgehen und welche zentralen Herausforderungen sie hier sehen, darüber habe ich mit unserem nächsten Interviewgast gesprochen.
Im Gespräch.
Wie wird Datenschutz in globalen Unternehmen umgesetzt? Darüber spreche ich mit Matthias Zellarius, Group Data Protection Officer und Head of SAP Data Protection and Export Control bei SAP. Also genau der richtige Ansprechpartner für dieses komplexe Thema. Schön, dass Sie Zeit haben und dabei sind im Ohrennetz. Herzlich willkommen, Herr Zellarius.
Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung, Herr Oswald.
So, Herr Zellarius, welche Rolle spielt das Thema Datenschutz bei einem global agierenden Unternehmen wie SAP?
Ja, ich glaube, für SAP können wir da eine zweigeteilte Antwort geben. Zunächst einmal gilt für SAP natürlich das, was für jedes global agierende Unternehmen gilt. Also überall dort, wo wir Standorte betreiben oder geschäftlich tätig sind, haben wir natürlich Compliance-Anforderungen. Das gilt auch für den Datenschutz. Mhm. Wir haben Büros in 130 Ländern, Partner in über 140 Ländern, über 300 Millionen Cloud-User weltweit, über ein Cloud-Portfolio von mehr als 100 Lösungen. Naja, also 137 von 194 Ländern weltweit haben, wenn ich das dann richtig in Erinnerung habe, irgendeine Form von Datenschutzgesetzen. Das sind so etwas über 70% einrechnerisch. Also Sie sehen, Datenschutz spielt für ein globales Unternehmen eine erhebliche Anforderung, weil eben überall Gesetze zu beachten sind. Und das gilt auch für uns, die wir eben überall eigentlich tätig sind.
Und das ist ein ganz schöner Flickenteppich, ne? Also um mal kurz beim ersten Teil zu bleiben, ich kann mir vorstellen, dass es sehr kompliziert ist, das irgendwie alles dann in mehr oder weniger eine Strategie legen zu können. Geht wahrscheinlich gar nicht, ne? Man hat dann immer lokale Strategien.
Naja, also man muss irgendwie schon seine Entwicklung, muss man auch was erzählen und man muss natürlich auch seinen Anwendern irgendwie was erzählen. Und der übliche Vorgang ist, dass man da so eine Baseline nimmt und sich da anschaut, was gilt denn für das Unternehmen eigentlich so weltweit, was ist pragmatisch umsetzbar. Und das orientiert sich natürlich nicht immer unbedingt am niedrigsten Standard, auch nicht immer unbedingt in allen Fällen am höchsten Standard, sondern man nimmt so eine pragmatische Mittellinie und dann definiert man für die einzelnen Länder, wo dann eben Abweichungen sind, nach oben oder nach unten und guckt, was pragmatisch wieder ein umsetzbar sind. Also so funktioniert das, so kommt man mit dem Flickenteppich zurecht und so machen das eigentlich die meisten Unternehmen.
Ja. So, jetzt kommen wir aber zum zweiten Teil Ihrer Antwort.
Genau, und der zweite Teil, der bezieht sich natürlich auf das Geschäftsmodell von SAP und das beruht ja seit jeher darauf, dass wir unseren Kunden dabei helfen, ihr Unternehmen mit Hilfe von Datenverarbeitung zu führen und vor allem auch besser zu führen und das beinhaltet natürlich überall auch die Verarbeitung personenbezogener Daten und zwar nicht nur im Bereich von der HR-Lösung, das ist bei uns das SuccessFactors, was wahrscheinlich ziemlich viele Hörer kennen werden, sondern quer über das gesamte Produktportfolio. Also auch wenn nicht überall die Verarbeitung personenbezogener Daten im Vordergrund steht, dann gibt's eigentlich kaum eine Lösung. Ich könnte jetzt auf Anhieb an keine denken, die ohne personenbezogene Daten auskäme und seien es auch nur die User-IDs. Ja? Und wenn wir es jetzt zusammenzählen, dann muss man dazu hinkommen und sagen, unsere Kunden sind selbst zum großen Teil multinationale Unternehmen und die haben die entsprechenden Anforderungen, die Datenschutz-Compliance, diese natürlich auch umsetzen müssen, genau wie wir auch. Das war der erste Teil wieder. Und unsere Kunden erwarten dann, dass sie die gesetzlichen Anforderungen erfüllen können, wenn sie die SAP-Lösung nutzen. Und allein schon das zeigt ihnen, dass Datenschutz gerade bei SAP eine ganz zentrale Rolle spielen muss und auch tut.
Ja, da möchte ich ja fast sagen, Herr Zellarius, Augen auf bei der Berufswahl, weil da haben Sie sich ja wirklich nicht den einfachsten Job rausgesucht. Jetzt kommen wir mal in die aktuelle Gesetzgebung. Datenschutzgrundverordnung ist seit 6 Jahren voll in Kraft, war hart umstritten. Seitdem haben aber die Aufsichtsbehörden und Europäischer Gerichtshof etwas Klarheit in die tatsächliche Bedeutung bringen können. Mittlerweile arbeiten wir alle mit der Datenschutzgrundverordnung quasi, als wäre sie ganz normal. Viele weitere datenrelevante Gesetze sind aber seitdem in Kraft getreten. Wo sehen Sie denn jetzt als Experte da Bedarf zur Nachsteuerung? Also DSGVO schön und grün, läuft, ne? Aber jetzt kam ja viel Neues dazu.
Ja, so die Frage, läuft das, ja? Das ist die erste Frage, die sich erstmal stellen kann.
Ja, das müssen Sie mir sagen. Ja, ja.
Und also zunächst erstmal so, ist wie immer, wenn man mit einem neuen Gesetz kommt, dann bedarf es einer gewissen Zeit, bis sich das zurechtgeruckelt hat, bis dann strittige Fragen dann eben von den Aufsichtsbehörden und von den Gerichten auch geklärt worden sind, bis sich dann bestimmte übliche Verhaltensweisen dann eben dann eingebürgert haben. Und je länger sowas in Kraft ist und je mehr die Wege da ausgetreten sind, desto leichter fällt es natürlich dann auch. Also das ist mal das Erste. Also die Datenschutzgrundverordnung hat wie jedes andere Gesetz auch ihre Zeit gebraucht, um dann hinzukommen. Wenn wir jetzt an neue Gesetze denken, dann gibt es natürlich eine ganze Menge. Ja, ich meine, personenbezogene Daten und Datenverarbeitung, haben wir gerade vorhin gesagt, ist was Zentrales. Also Europa ist ja immer ganz gut da drin zu regulieren. Dementsprechend gibt es natürlich immer eine Menge neue Sachen, die dann dazukommen, wo man meint, da müsste noch was da sein. Man kann sich natürlich verschiedene Sachen angucken. In Deutschland jetzt, wir hatten die EuGH-Entscheidung zum hessischen Datenschutzgesetz, was den Beschäftigtendatenschutz betrifft. Da hat sich dann die noch im Amt befindliche Regierung auf die Fahnen geschrieben, wir machen ein neues Beschäftigtendatenschutzgesetz. Mhm. Wie weit das dann kommt, das wird man dann sehen müssen. Ob man es überhaupt braucht, ist eine andere Frage. Und da ist eigentlich für mich der eigentliche Kern des Ganzen. Denn die grundlegende Frage ist, wie das Datenschutzrecht insgesamt so zur Anwendung bringen können, dass es nicht als Standortnachteil gesehen wird, sondern idealerweise eben als Vorteil. Ja.
Aber es wäre aus Ihrer Sicht möglich, das hinzukriegen. Ja, also, dass man sagt, hey, das ist Datenschutz made in Germany oder in Europe und damit ist es ein tolles Businessmodell, wo der Rest der Welt sich ranhängen kann.
Ja, also ich würde mal sagen, das Datenschutzrecht ist ja eigentlich mal angetreten, das Vertrauen in die digitale Wirtschaft zu fördern. Ja, wir haben ja gesagt, wir wollen einen gemeinsamen Markt schaffen. Wir wollen eigentlich dadurch eigentlich was Positives schaffen für Europa. Wir wollen ja die Betroffenen schützen und gleichzeitig die wesentlichen Risiken eben ausräumen, aber eben halt auch nur die wesentlichen Risiken mit einer Risikoabwägung. Und ich glaube, wenn wir, da können wir gleich im Detail sicherlich nochmal drauf kommen, aber wenn wir zu den Wurzeln wieder zurückkehren würden, dann könnten wir tatsächlich da was schaffen, was sicherlich den Leuchtturmcharakter hat, den es haben sollte. Momentan ist es allerdings so, und das ist eben die Sache, dass Europa vor allem als überreguliert empfunden wird, dass wir teilweise die mangelnde Klarheit kritisieren, das haben wir eben gerade schon besprochen, das muss ich halt einschleifen an der Stelle, dass wir durch Europa einen Flickenteppich haben, was die Durchsetzung betrifft, was die Koordinierung zwischen nationalen Behörden betrifft. Das hat ja auch die Europäische Kommission schon erkannt. Also diese Kritikpunkte, die muss man eben angehen. Und wenn wir dann anschauen, was so die Gründe eben sind, dann kann man sagen, das Datenschutzrecht ist von der Natur her erstmal von einem restriktiven Ansatz geprägt. Ja? Wir haben das sogenannte Verbot mit Erlaubnisvorbehalt. Also solange es nicht irgendwie explizit erlaubt ist, ist die Datenverarbeitung erstmal verboten. Dann haben wir den Punkt, dass die Datenschutzbehörden ihr Mandat eben so verstehen, dass sie den betroffenen Schutz vor allem im Vordergrund haben. Ja. Wenn wir dann gucken, der andere Teil Innovation und Wettbewerbsfähigkeit, der natürlich betroffen ist in gewisser Weise dadurch, die sind bestenfalls in der untergeordneten Rolle wiederzufinden. Ja. Also letztlich kann man sagen, das Recht auf informationelle Selbstbestimmung, was ja das Datenschutzrecht ist, hat sich zu so einer Art Supergrundrecht entwickelt. Und letztlich ist es auch so, wenn wir das anschauen in den letzten Jahren, dann gibt es zwischen den Aufsichtsbehörden häufig so die Entscheidungsfindung nach dem kleinsten gemeinsamen Nenner. Und das ist meistens die strengste Position. Und wenn man es dann noch gepaart hat mit relativ wenig Transparenz in den Entscheidungsprozessen, die man da drin hat, dann hat man natürlich die Situation, die wir gerade eben haben.
Sagen Sie, Herr Stellarius, ganz kurz, wenn Sie sagen, irgendwie das wird im Moment als überreguliert und auch durchaus als Wettbewerbsnachteil empfunden, hätten Sie denn ein Beispiel, wo in der Welt das besser läuft oder wo wir uns mal was abgucken könnten, einfach damit es wirklich für beide Seiten sinnvoll ist? Weil, hatten Sie eingangs gesagt, der Schutz der Daten Ihrer Userinnen und User ist natürlich auch für Sie das größte Gut, weil im Endeffekt wichtig für den Leumund des Unternehmens, für den Ruf und eigentlich Ihr Daily Business. Also Sie wissen ja genau, was Sie da tun. Ne?
Ja, das ist richtig. Aber ich stelle Ihnen mal eine Gegenfrage. Also gehen wir mal die Geschichte zurück von SAP. 1972 haben da ein paar junge Leute eine Geschäftsidee gehabt und haben die durchgesetzt. Was daraus geworden ist, wissen wir alle. Es ist ein Weltkonzern geworden, der jetzt natürlich in der Datenverarbeitung sehr klar ist. Aber wenn ich mir das jetzt heute mal überlegen würde, würde das Gleiche noch mal so passieren können. Also würden sich ein Haufen junger Leute zusammentun mit einer Geschäftsidee, die im Bereich der Datenverarbeitung ist, würden die hingehen und würden so ein Unternehmen in Europa noch mal gründen können. Und da ist halt so die Frage.
Schwierig, ne?
Ja, also da ist halt sehr viel Regulierung da. Man empfindet das eigentlich immer so, dass wenn man was falsch macht, dann hat man gleich eine riesen Bußgelddrohung da. Da gibt es wesentlich aufsichtsrechtliche Regelungen hinten dran. Also das macht es schon schwierig. Und wenn ich mir dann andere Standorte weltweit angucke, unter anderem jetzt dann eben auch die USA, von China möchte ich gar nicht reden an der Stelle, aber letztlich gibt es Länder, wo das Umfeld für sowas sicherlich günstiger ist. Und jemand, der heute global unterwegs ist mit seiner Geschäftsidee, der wird sich dann im Zweifelsfall das als einen der wesentlichen Standortfaktoren überlegen. Das mag nicht der entscheidende sein am Ende, aber es mag zumindest einer von vielen sein.
Und jetzt sind wir gerade im KI-Zeitalter. Also spätestens seit 2,5 Jahren, sage ich mal, ist bei uns hier überall KI ausgebrochen. KI ist überall drin. Alle wollen KI, ganz viele KI-Startups kommen. Und KI, Achtung, Spoiler-Alarm, ohne Daten keine KI, also ohne Trainingsdaten oder eben auch Datenverarbeitung. Und auch da machen wir es ja, ich sag mal, KI-Startups und Unternehmen hier bei uns zu landen nicht so richtig leicht. Ne? Die Forscher, die klagen schon seit 20 Jahren darüber, dass wir halt hier in Europa eben nicht mal richtig vernünftige Trainingsdaten haben, mal abgesehen vom laufenden Geschäft dann. Das ist also auch wahrscheinlich für KI-Unternehmen eine klare Überlegung zu sagen, na, sollte ich das in Europa beziehungsweise in Deutschland machen oder doch lieber woanders?
Ja, da müssen Sie, glaube ich, trennen zwischen der Entwicklung, wo man in der Tat natürlich dann Daten braucht fürs Training, und der Anwendung. Also die Anwendung, die gilt ja für alle gleichermaßen, und auch für die Anbieter, die den europäischen Markt bedienen, die müssen sich ja an die gleichen Voraussetzungen dann eben halten. Das heißt also, einfach aus Europa wegzugehen, das würde nichts bringen, wenn man zumindest den europäischen Markt, der immer noch ein bedeutender ist, dann eben bedienen möchte. Und ich möchte auch nicht sagen, dass eben alles schlecht ist an der Stelle, sondern da wird vieles eben auch gemacht. Und wenn man jetzt sich anschaut, unsere KI-Verordnung oder den AI-Act, der da ist, da ist schon vieles anders gemacht worden, als es in der Datenschutzgrundverordnung dann nochmal dann eben gemacht worden ist. Und auch dieses Gesetz wird eine Zeit lang brauchen, bis es sich etabliert hat. Aber an der Grundbotschaft, die da drin ist, dass man die Risiken für die Rechte und Freiheiten der Betroffenen auf der einen Seite abwägen muss mit dem, was man auf die andere Seite stellen muss, nämlich also doch das Recht, eine wirtschaftliche Entwicklung dann hier in Europa betreiben zu können, eine Geschäftsidee verfolgen zu können, was aufbauen zu können und das gesamtgesellschaftliche Interesse daran, dass wir als Gesellschaft ja auch haben, dass wir nicht hinten zurückfallen, dass wir KI dann auch nutzen wollen und nutzen möchten, am besten eine, die auch in Europa entwickelt worden ist, die uns mit abnimmt.
Ja, damit wir nicht das Zeug nutzen, was eben von außen kommt und dann eben vielleicht gar nicht so gut für uns User ist.
Exakt, das ist genau der Punkt. Und wenn wir das hier dann torpedieren würden, also wenn wir da das in Europa nicht entwickeln könnten, dann würde das nicht bedeuten, dass wir KI nicht einsetzen, sondern KI müssen wir einsetzen im globalen Wettbewerb. Jedes Unternehmen wird es tun müssen. Und irgendwann hat man dann eben nur noch die KI von außen.
Ja? Was wäre Ihr Wunsch, Herr Zellarius? Da einfach eine bessere Zusammenarbeit mit den Datenschutzbehörden, vielleicht da eine Änderung des, wie sagt man so schön, neudeutsch Mindsets der Mitarbeitenden dort, zu sagen, ey Leute, ihr dürft die andere Seite nicht komplett außen vor lassen. Schön, dass ihr euren Job macht. Herzlichen Glückwunsch. Und ihr schützt die Daten und die Verbraucher. Aber jede Medaille hat zwei Seiten. Oder was glauben Sie, wäre der richtige Schritt, um da in eine sinnvolle und auch für Europa wichtige Richtung zu
gehen? Ja, das ist richtig. Also wenn ich die Forderungen so benennen würde, dann, wenn man es Forderungen nennen mag, oder die Empfehlungen würde ich vielleicht von meiner Seite
oder
sagen.
Sagen wir Wunsch.
Ja, dann würde ich sagen, was ich gerade angesprochen habe, wir müssen das notwendige Gleichgewicht zwischen den verschiedenen Grundrechten wiederherstellen. Das ist mal das Alleroberste, was wir machen müssen. Also es darf nicht eine einseitige Ausrichtung in Sicht Betroffenenschutz sein, sondern wir müssen hingehen und müssen das, was ursprünglich in der Datenschutzgrundverordnung auch mal drin war, das müssen wir wieder zur Geltung bringen. Ja, dass wir die Risiken evaluieren und die Risiken sauber abwägen gegen Optionen und Chancen auf der anderen Seite auch. Das heißt, Innovation und Wettbewerbsfähigkeit müssen in das Mandat der Aufsichtsbehörden mit aufgenommen werden. Ja? Die Verpflichtung der Aufsichtsbehörden muss eigentlich darin bestehen, dass erhebliche Risiken, ich betone jetzt erhebliche, ja, für die informationelle Selbstbestimmung der Nutzerinnen und Nutzer abgewendet werden müssen. Ja, aber nicht jegliches Risiko zu jedem Preis auszuschalten. Kann man wahrscheinlich auch gar nicht. Und ich glaube, man kann es fördern, und da sind wir eigentlich ganz gut unterwegs mittlerweile, das freut mich eigentlich sehr stark in der letzten Zeit, dass man einen regelmäßigen Austausch der Aufsichtsbehörden mit Wirtschaft, Politik und Zivilgesellschaft dann eben auch pflegt. Das ist eigentlich auch vorgesehen. Das muss man einfach verstärken. Ja, also man muss einfach mehr miteinander reden. Man muss ein Verständnis für die Anwendung finden und gucken, wie man zu einer Lösung dann eben kommt.
Jetzt hatten Sie vorhin an der einen oder anderen Stelle den Flickenteppich Europa erwähnt. Ich würde jetzt nochmal eine Nummer kleinteiliger werden und sagen, Flickenteppich föderalistisches Deutschland. Jedes Bundesland hat eine eigene Datenschutzbehörde. Jeder legt so ein bisschen die Sachen individuell aus. Würde da in irgendeiner Form stattfindende Zentralisierung helfen, die ganze Sache zu vereinfachen? Also vielleicht erstmal für Deutschland und dann für Europa? Weil das Problem ist ja, selbst wenn man sich dran halten will, in dem einen Bundesland hat man es, in dem anderen Bundesland vielleicht nicht oder in dem einen EU-Staat ja und in dem anderen nein. Das macht es natürlich gerade für kleine Unternehmen, die jetzt nicht so eine Man- und Woman-Power haben wie SAP, unfassbar schwierig.
Ja, also durchaus. Ja. Ich meine, da gibt es ja auch unterschiedliche Auffassungen der Aufsichtsbehörden, was die Wirtschaftsfreundlichkeit betrifft, was die Strenge betrifft. Auch schon in Technologiefragen gehen ja dann teilweise dann eben auseinander. Und da ist es natürlich einfacher, wenn man nur mit einer Aufsichtsbehörde dann eben sprechen muss und damit dann im Endeffekt eine bundesweite Abstimmung hat. Jetzt sind wir ein föderaler Staat und Föderalismus hat natürlich auch in gewissen Punkten Vorteile. Also man muss sich das sehr genau überlegen, aber man muss dann zumindest schauen, dass man besser zu einer Abstimmung mit den Aufsichtsbehörden letztlich käme, um zentrale Fragen dann abklären zu können. Also de facto muss man gucken, dass man in der Tat eine bundeseinheitliche Abstimmung bekommt. Aber bundeseinheitlich reicht nicht, Europa ist wichtiger.
Okay, also Europa in dem Fall first, na sagen wir lieber sowas in der Richtung nicht, aber wenn wir einen europaweiten Ansatz haben, dann können wir diesen Flickenteppich ein bisschen bekämpfen, wenn die Leute ein bisschen miteinander reden oder noch mehr, als sie es jetzt schon tun, dann wäre es durchaus möglich, irgendwann auch einen Datenschutz made in Europe als, als Wettbewerbsvorteil zu sehen. Im Moment ist es leider noch nicht so. Was erhoffen Sie sich von der kommenden Bundesregierung, Herr Zellarius?
Also da würde ich eben genau das eben sagen. Also ich habe es eben schon mal gesagt, das Mandat der Aufsichtsbehörden, das müsste geändert werden. Dann müsste tatsächlich die Innovation und Wettbewerbsfähigkeit müssten verankert werden. Also man müsste drauf schauen. Ich bin stark dagegen, den Datenschutz jetzt tatsächlich dann zu opfern. Ich denke auch nicht, dass Datenschutz eine verkehrte Idee ist, sonst hätte ich den Beruf nicht. Also ich bin ein großer Datenschutzfreund. Aber ich denke eben, Datenschutz um jeden Preis, das muss sich ändern. Wir müssen gucken, dass Datenschutz auf die Aufgaben beschränkt wird, die er eigentlich auch hat. Nämlich, dass wir wirklich, wie ich schon gesagt habe, dass wir die erheblichen Risiken, dass wir die internationale Selbstbestimmung dann eben abwenden, ja, oder mitigieren an der Stelle. Ja, und ich glaube, wenn wir das schaffen, dann können wir tatsächlich eine Basis legen für alle neuen Technologien. Und eigentlich ist die Datenschutzgrundverordnung ja auch mal als technologieneutraler Ansatz formuliert worden. Ja, deswegen ist sie ja auch jetzt schon anwendbar auf die Sachverhalte der künstlichen Intelligenz. Und wir würden es schaffen, der Datenverarbeitung, der KI dadurch auch ein gewisses menschliches Antlitz zu bewahren. Deswegen denke ich, wenn man da einfach die Gewichtung verschiebt und guckt, wo sind da die Punkte, die das blockieren, wenn man da rangehen würde, da könnte man sehr viel schaffen.
Sagt Matthias Zellarius, Group Data Protection Officer und Head of SAP Data Protection and Export Control bei SAP. Ich drücke die Daumen, dass wir da in die richtige Richtung weitergehen. Das würde ja auch Ihren Job ein bisschen leichter machen, Herr Zellarius. Vielen, vielen Dank für Ihre Zeit und das Gespräch. Ich fand es super spannend. Machen Sie es gut.
Ich bedanke mich.
Ja, wir haben gelernt, beim Thema Datenschutz ist es notwendig, dass die überwachenden Behörden und die Unternehmen im engen Austausch sind. Das hat ja auch schon Frau Specht-Riemenschneider betont, um eben eine werteorientierte digitale Transformation in Europa zu ermöglichen. Ein wichtiger Faktor ist hierbei auch die Auslegung der Datenschutzbestimmungen durch die dafür zuständigen Behörden. In Deutschland gibt es davon insgesamt 17 Stück. Natürlich, wie immer hier, nicht nur auf Bundesebene, sondern natürlich auch auf Länderebene. Dass da nicht immer alle einer Meinung sind, kann man sich gut vorstellen. Das sorgt allerdings auch für Unsicherheiten auf der Seite von Unternehmen. Hier fordert der ECO schon seit einiger Zeit weniger widersprüchliche Kleinteiligkeit in der Auslegung und mehr Pragmatismus. Die Forderung, die Datenschutzaufsicht hierzulande zu vereinheitlichen, ist auch Teil unserer internetpolitischen Agenda. Auch die verlinken wir euch nochmal in den Shownotes. Und wir fordern als Verband auch, die Anforderungen an den Datenschutz auf den Prüfstand zu stellen, um verhältnismäßige Maßgaben für Unternehmen einerseits und den selbstbestimmten Umgang mit Daten andererseits sicherzustellen.
Tja, und was es braucht, um den Datenschutz für Unternehmen und die Internetwirtschaft insgesamt praktikabler zu machen, darüber habe ich mit unserem letzten Interviewgast gesprochen.
Im Gespräch.
Das Thema Datenschutz in der Internetwirtschaft ist ein essentielles und wichtiges Thema, aktuell, aber natürlich auch für die Zukunft. Und deswegen ist es gut, dass Oliver Süme sich Zeit nimmt. Er ist ECO-Vorstandsvorsitzender und, jetzt nicht beinahe gesagt im eigentlichen Leben, aber im restlichen Leben Rechtsanwalt, sowieso mit dem Thema die ganze Zeit beschäftigt. Oliver, schön, dass du Zeit für uns hast.
Ja, freut mich, dass ich wieder hier sein kann.
So, jetzt erzähl mal, welche Bedeutung hat Datenschutz für die Internetwirtschaft in Deutschland und der EU? Vielleicht mal so ein bisschen Basiswissen.
Also ich glaube, zunächst mal muss man verstehen, dass gerade die Unternehmen der Internetwirtschaft, für die ist natürlich die Datenverarbeitung und damit auch die Verarbeitung von personenbezogenen Daten Teil ihres Kerngeschäfts. Viele andere Branchen verarbeiten heutzutage natürlich auch personenbezogene Daten sozusagen nebenbei. Aber für viele Unternehmen aus der Internetbranche ist das quasi ein ganz wesentlicher Bestandteil ihres Geschäftsmodells, weil es im Kern in vielen Fällen um Datenverarbeitung geht. Und das ist deswegen in der Internetwirtschaft besonders wichtig, weil sie das in vielen Fällen eben für andere, nämlich für ihre Kunden tun. Mhm. Ob ich einen E-Commerce-Anbieter nehme, ob ich einen Cloud-Service-Provider nehme, ob ich das Geschäftsmodell von Software-as-a-Service in vielen unterschiedlichen Ausprägungen mir anschaue, immer werden Daten verarbeitet, in diesen Fällen eben immer auch für die Kunden. Das heißt, ich arbeite mit den Daten meiner Kunden und deswegen ist natürlich der technische und der organisatorische Schutz dieser Daten von ganz grundlegender Bedeutung. Nur wenn ich das ordentlich mache, dann vertrauen mir meine Kunden, geben die Daten in meine Hände und deswegen ist Datenschutz per se für die Internetbranche einfach ein ganz, ganz wesentliches Feld.
Also es ist wichtig, A, um selber sicher zu sein, eben nicht in Teufels Küche zu kommen, weil die Daten der Kunden irgendwie abhanden kommen. Es ist wichtig für den Leumund des Unternehmens, den Kunden gegenüber und natürlich auch für die tägliche Arbeit. Aber Datenschutz wird auch immer komplexer. Jetzt gar nicht unbedingt wegen der Regulierung auf der einen Seite, das auch, aber eben auch wegen der sich weiterentwickelnden Technologie. Jetzt sind wir ja im KI-Zeitalter angekommen. Also seit spätestens 2 Jahren reden wir irgendwie permanent über KI-Technologien. Welche Herausforderungen gibt es denn da jetzt zum Beispiel KI-Technologien datenschutzkonform zu entwickeln? Weil man hat ja schon manchmal das Gefühl, so eine KI ist eine ganz schöne Blackbox. Darf es aber, wenn es um die Datensicherheit und Datenschutz geht, ja eigentlich nicht sein.
Nein, wir haben natürlich auch im Bereich der künstlichen Intelligenz zusätzlich zu den Vorgaben für den Schutz personenbezogener Daten nochmal wieder Anforderungen daran, welche Sicherheitskriterien, Dokumentationspflichten, Transparenzpflichten Anbieter von KI-Technologien, aber auch Unternehmen, die KI nutzen, einzuhalten haben. Da ist der rechtliche regulatorische Ansatz prinzipiell ein bisschen ähnlich wie in der Datenschutzgrundverordnung. Es geht sehr viel um Dokumentation, es geht um Transparenz. Ich muss also Kunden auch darauf hinweisen, dass KI zum Einsatz kommt, wenn das denn so ist. Und die KI-Verordnung, die hat so einen risikobasierten Ansatz gewählt. Das heißt, man kann prinzipiell sagen, je risikoaffiner ein KI-System ist, umso höher sind die Anforderungen, die sich aus regulatorischer Perspektive ergeben. Und der Schutz personenbezogener Daten, der spielt hier auf verschiedenen Ebenen nochmal zusätzlich rein. Insbesondere natürlich im allerersten Schritt, nämlich bei der Frage, wie trainiere ich überhaupt eine KI? Voraussetzung ist ja immer, dass ich Trainingsdaten habe und gerade bei den sogenannten Large Language Models werden diese Daten eben oft über sogenannte Scraping, sprich aus öffentlich verfügbaren Quellen im Internet gesammelt, wenn man so will, um überhaupt erstmal an die riesigen Datenmengen zu kommen, die ich für das Training solcher Modelle brauche. Und damit stellt sich die Frage, was mache ich denn, wenn da jetzt personenbezogene Daten dabei sind? Und da spielt eben der Datenschutz nochmal eine zusätzliche Rolle. Und die Frage, auf welcher Rechtsgrundlage kann ich denn solche zumindest auch personenbezogenen Daten nutzen, um sie für meine KI-Trainingszwecke in dem Fall zu verwenden. Das ist sozusagen immer die Kernfrage im Datenschutz. Ich darf nur Daten verarbeiten, wenn ich eine Rechtsgrundlage habe. Deswegen ist das immer die Ausgangsfrage. Welche Rechtsgrundlage kann ich hier heranziehen?
Also kein rechtsfreier Raum da im Internet. Und wir haben jetzt noch gar nicht über Urheberrechte geredet, sondern erstmal nur über den Schutz persönlicher Daten. Auch das Urheberrecht spielt nachher da eine richtig große Rolle. Aber wir haben jetzt einen starken Fokus auf Datenschutz im Bereich KI für Unternehmen in der EU. Inwieweit kann das ein Wettbewerbsvorteil sein? Also gerade wenn wir uns das globale Umfeld angucken, weil am Ende sind wir ja alle irgendwann User und wollen unsere Daten gerne geschützt wissen.
Ja, also ich glaube, grundsätzlich kann man sagen, dass ein funktionierender Datenschutz immer ein Wettbewerbsvorteil ist. Das eine haben wir ja vorhin zu Anfang schon besprochen. Ich habe ein eigenes Interesse dran, als Unternehmen der Internetwirtschaft die Daten meiner Kunden zu schützen. Wenn ich das nicht tue, wenn ich keine Konzepte habe, die das sicherstellen, dann werde ich auch keine Kunden gewinnen können. Auch da befinde ich mich natürlich im Wettbewerb zu anderen Anbietern. Die andere Frage ist natürlich immer, was sind denn die Anforderungen daran, dass das auch alles im Einklang mit den rechtlichen Vorgaben und hier vor allen Dingen eben der DSGVO funktionieren kann und funktioniert. Und das ist in der Tat die praktische Herausforderung für die Unternehmen. Es ist ja nicht so, dass die Unternehmen kein Interesse am Datenschutz haben, aber sie tun sich manchmal schwer, auch die Vorgaben der DSGVO einzuhalten, weil die teilweise nicht nur komplex sind, insbesondere im internationalen Zusammenhang, sondern weil es auch viele ungelöste Fragen gibt, viele Rechtsunsicherheiten. Um ein Thema zu nennen, beispielsweise, wie anonymisiere ich denn Daten so, dass auch die DSGVO und die dafür zuständigen Aufsichtsbehörden davon ausgehen, diese Daten sind tatsächlich anonymisiert. Warum ist das wichtig? Weil ich dann komplett aus dem Anwendungsbereich der DSGVO draußen bin. Ja, das höchste Maß an Datenschutz, das überhaupt nur denkbar ist. Denn wenn ich keinen Personenbezug mehr habe, dann gibt es auch kein Bedürfnis mehr, die dahinterstehenden Personen zu schützen. Und da gibt es eine Reihe von rechtlichen Unsicherheiten darüber, welche technischen Mittel ich einsetzen muss, um hinterher sagen zu können, jetzt sind die Daten anonymisiert und jetzt kann ich sie eben ohne die strengen Vorgaben der DSGVO beispielsweise auch für KI-Trainingszwecke oder für andere Zwecke nutzen.
Und gerade da würden ja anonymisierte Daten komplett ausreichen, zumindest in den meisten Fällen. Also jetzt haben wir schon klar gesagt, es gibt ein paar Unklarheiten, mit denen aber Unternehmen heute schon umgehen müssen, wenn sie sagen, wir wollen jetzt datenschutzkonform zum Beispiel eine KI-Technologie entwickeln. Was muss denn passieren, damit es praktikabler wird für die Unternehmen und inwieweit könnt ihr als ECO da vielleicht unterstützen und helfen?
Ja, ich glaube, dazu muss man erstmal verstehen, vielleicht für all die Hörer, die nicht so tief im Datenschutz drin sind, dass wir in Deutschland eine sehr besondere Struktur der Aufsichtsbehörden haben. Ja, wir haben ja nicht nur die Bundesdatenschutzaufsicht, sondern wir haben in jedem Bundesland eine eigene Landesdatenschutzbehörde und das verkompliziert die Dinge natürlich an vielen Stellen. Was daran liegt, dass die Behörden auch unterschiedliche Schwerpunkte setzen in den Themen, derer sie sich widmen, vielleicht auch unterschiedliche Schwerpunkte in der Rechtsdurchsetzung. Die einen schauen mehr auf die Rechtsdurchsetzung bei verbraucherorientierten Produkten, die nächsten schauen sich datenschutzrechtkonformes Verhalten beim Online-Marketing an und die dritten den datenschutzkonformen Einsatz von Wearables, bei denen Gesundheitsdaten vereinbart werden. Nur um mal so ein bisschen den Katalog aufzumachen. Das ist also das eine Problem, dass unterschiedliche Schwerpunkte gesetzt werden. Und noch schwerer wiegt, dass die Aufsichtsbehörden sich nicht immer ganz einig sind darüber, wie gewisse Vorgaben des Datenschutzrechts auszulegen sind. Das haben wir beispielsweise gesehen, gerade beim Einsatz von KI, als ChatGPT in die Breite gegangen ist. Da haben wir ganz unterschiedliche Aktivitätslevels, aber auch unterschiedliche Einschätzungen der Rechtslage von unterschiedlichen Aufsichtsbehörden erfahren. Und das bedeutet natürlich für die Unternehmen eine riesen Rechtsunsicherheit darüber, an was sie sich jetzt einfach halten können. Und das ist in Deutschland ein spezielles Problem. Und jetzt sind wir ja nicht allein in Deutschland, sondern in ganz Europa gibt es Aufsichtsbehörden. Insofern haben wir da sowieso so ein kleines bisschen die berühmte Flickenteppich-Problematik. Aber in Deutschland setzen wir da eben nochmal einen drauf.
Wie gehen wir damit um? Also gerade die kleinen und mittelständischen Unternehmen, die jetzt nicht irgendwie genug Kapital haben, im Zweifelsfall riesige Rechtsstreit einfach mal auszusitzen oder beziehungsweise zu riskieren. Sollen die jetzt auf der Bremse stehen oder woanders entwickeln gehen?
Also mittelfristig, und das tun wir, muss man darüber diskutieren, ob man diese Aufsichtsstruktur nicht reformieren muss. Aber das wird nicht von heute auf morgen passieren. Die Ursache darin liegt in der föderalen Struktur. Insofern gibt es viele Stimmen, und die von ECO gehört dazu, die sich dafür aussprechen, dass man hier mal den Föderalismus nicht grundsätzlich, aber doch in einigen Ausprägungen diskutieren muss, unter anderem eben bei der Zuständigkeit der Aufsichtsbehörden. Aber das wird nicht, wie gesagt, von heute auf morgen passieren. Bis dahin ist es leider so, dass Unternehmen, gerade mittelständische, das ist so ein bisschen ein Lottospiel eigentlich, je nachdem, wo ich meinen Sitz habe, habe ich das Vergnügen oder die Last, mit einer entweder etwas aktiveren oder mit einer weniger aktiveren, mit einer strengeren, mit einer etwas liberaleren Aufsichtsbehörde zu tun zu haben. Und darauf haben die Unternehmen in der Regel auch keinen Einfluss, denn je nachdem, in welchem Bundesland sie mal gegründet worden sind und ihren Hauptsitz haben, dann sind sie der jeweiligen Behörde dort ausgeliefert. Im internationalen Zusammenhang ist das ein bisschen anders. Unternehmen, die beispielsweise erst darüber nachdenken, wo in Europa und möglicherweise wo in Deutschland ich einen Unternehmenssitz eröffne, weil ich mit einer deutschen, mit einer europäischen Niederlassung mein Geschäft erst nach Europa reintrage, die schauen sich sehr genau an, wo, wie die Aufsichtsstrukturen sind. Und da muss man ganz klar sagen, kann das auch ein Standortfaktor sein und dazu führen, dass Unternehmen entweder sagen, ich gehe nicht nach Deutschland, weil mir das da alles viel zu komplex und viel zu undurchsichtig und viel zu unsicher ist, sondern ich wähle ein anderes Land mit einer etwas anderen Aufsichtsstruktur. Es kann aber theoretisch auch sein, dass Unternehmen sagen, ich gehe bewusst nach Deutschland, weil wenn ich auf Grundlage dieser sehr komplexen Aufsicht und den sehr strengen Anforderungen einmal mein Geschäftsmodell angepasst habe, dann kann ich sicher sein, dass es auch in allen anderen europäischen Ländern datenschutzkonform ist.
Super, ganz nach Frank Sinatra, if you can make it there, you can make it everywhere.
Genau.
Sehr, sehr schön. Wir haben ja schon gesagt, jetzt sind wir gerade im KI-Zeitalter. Es kommt jetzt Quantencomputing, Neuromorphous Computing. Sind das alles Technologien, die auch neue Datenschutzstrategien bedürfen? Oder können wir auf dem, was wir da haben, aufbauen? Oder müssen wir auch das komplett neu denken, wenn wir schon die Aufsichtsstrukturen neu denken?
Also da würde ich klar unterscheiden zwischen neuen Datenschutzstrategien und zwischen neuen Datenschutzgesetzen. Jedes neue Geschäftsmodell, und das sehen wir ja nicht nur im Bereich von KI, das sehen wir seit einigen Jahren auch im weiteren Sinne im Bereich Data Economy, überall da, wo Data Sharing betrieben wird, wo Unternehmen sagen, wir wollen beispielsweise entlang einer Wertschöpfungskette in einer Branche gemeinsam auf Daten zugreifen. Überall da lässt es sich kaum vermeiden, dass auch personenbezogene Daten darunter sind. Und natürlich muss ich für solche Modelle eine entsprechende Datenstrategie aufsetzen, eine Datenschutzstrategie, ein Konzept, wie ich die personenbezogenen Daten in einem solchen Anwendungsfall effektiv schützen kann. Nicht nur, weil die DSGVO es erfordert, sondern weil auch da natürlich der Schutz dieser Daten von ganz grundsätzlicher Bedeutung ist. Und davon unterscheiden würde ich die Frage, ob wir nun für jede neue technologische Entwicklung neue Datenschutzgesetze oder generell neue regulatorische Vorgaben brauchen. Da bin ich immer sehr zurückhaltend. Mhm. Wir haben das am Beispiel von künstlicher Intelligenz ganz eindrucksvoll gesehen. Man hat in Europa nicht nur sehr früh, sondern als erster Markt, als erste politische Region der Welt einen Datenschutzrechtsrahmen aufgesetzt, zu einem Zeitpunkt, in dem die Entwicklung noch in den Kinderschuhen steht und stand. Das würde ich weiterhin so stehen lassen. Auch Stand heute ist KI noch in ihren totalen Anfängen. Niemand weiß heute, wie sich das Thema in den nächsten 2, 3, 5 Jahren entwickelt. Aber wir haben schon mal einen Rechtsrahmen. Und ob der dann mit den technologischen Entwicklungen jeweils Schritt halten kann, das steht halt auf einem anderen Blatt. Ich bin da sehr skeptisch. Und das gilt parallel eben auch für das Thema Datenschutz. Wir haben mit der Datenschutzgrundverordnung ein prinzipiell gutes Fundament. Das lässt sich auf viele neue Technologien anwenden. Und das sehen wir jetzt ja gerade, dass das auch im KI-Umfeld passiert. Die Europäische Datenschutzbehörde hat gerade ein sehr spannendes und gutes Papier veröffentlicht, in dem sie nochmal Stellung nimmt dazu, wie Datenschutz beim Training, aber auch bei der Nutzung von KI-Modellen umgesetzt werden sollte. Also insofern, wir brauchen Guidelines, wir brauchen Strategien, aber wir brauchen nicht für jede neue technologische Entwicklung auch neue Gesetze.
Es ist schon komplex genug, wir müssen es nicht noch komplexer machen, als es eh schon ist. Vielen, vielen Dank an Oliver Süme, Eco-Vorstandsvorsitzenden und selbst Anwalt, der sich in seinen, naja, sagen wir mal, restlichen wahrscheinlich 50% des Tages eben genau mit diesen Themen, mit Datenschutz beschäftigt. Wir haben gesprochen über das Thema Datenschutz in der Internetwirtschaft und wie wichtig das ist für digitale Innovationen in der EU und in Deutschland. Oliver, vielen Dank.
Vielen Dank dir und bis bald.
Ja, ich denke, so ein Fazit dieser Folge ist mit Sicherheit, dass der Datenschutz sich im Zuge der digitalen Transformation stetig weiterentwickeln muss. Welche Rolle neue Technologien wie KI dabei spielen, haben wir ja hier bereits jetzt an verschiedenen Stellen angerissen. Wer sich dazu aber nochmal genauer informieren möchte, kann gerne in unsere Folge dazu aus dem letzten Jahr nochmal reinhören. Auch diese verlinken wir euch in den Shownotes, in denen ja in dieser Folge wirklich schon einiges drinsteht.
Es ist mehr ein Show-Atlas diesmal und nicht einfach nur einfache Notes. Aber es ist halt ein komplexes und wichtiges Thema. Und ja, wir müssen uns alle damit auseinandersetzen, weil letztendlich sind wir alle irgendwo auch mal Privatpersonen. Und es ist ja schön, wenn diese privaten Daten dann geschützt sind. Für heute war es das. Und ihr könnt diese Folge gerne weitergeben und weiter sagen. Damit verletzt ihr keinerlei Datenschutzrichtlinien. Wir freuen uns sehr, wenn ihr auch in der nächsten Folge wieder dabei seid. Bis dahin bleibt gesund und lasst es euch gut gehen. Tschüss.
Tschüss.
Das Ohr am Netz, der Podcast des ECO, Verband der Internetwirtschaft.